Missing Link Original.
Sie hören Stets bereit, den Podcast über Militär- und Sicherheitspolitik. Mein Name ist Herbert Bauer. Ich bin Generalmajor im Ruhestand und werde in meinem Podcast militärische und sicherheitspolitische Themen allgemein verständlich erläutern. Grüß Gott und einen guten Tag. Heute möchte ich mit Ihnen den Abschuss eines US-Kampfflugzeuges über iranischem Gebiet und die anschließende Bergung der beiden Besatzungsmitglieder beleuchten. Der Vorgang zählt zu den am intensivsten diskutierten militärischen Einzelereignissen der letzten Zeit. Wie immer eine Story, die uns ins Thema einführt, diesmal weniger fiktiv, sondern schon sehr rekonstruierend. Das US-Kampfflugzeug F-15E Strike Eagle hat seine Bomben auf das geforderte Ziel tief im iranischen Gebiet abgeworfen und tritt den Rückflug zur Basis an. Der Rückflug verläuft ruhig, der Funkverkehr ist auf ein Minimum reduziert, jeder Handgriff sitzt. Am hinteren Sitz des zweisitzigen Cockpits überprüft der Waffensystemoffizier seine Anzeigen. Lagebild, Bedrohungsradar, reine Routine. Dabei ein Signal, das Besatzungen nicht gerne hören. Zunächst nur ein kurzer Ausschlag, dann der Ton für Raketenwarnung. Es bleibt keine Zeit für Analyse. Der Pilot reagiert sofort, fliegt Ausweichmanöver und setzt Täuschungskörper. Auf dem Display zeichnet sich die Bedrohungslinie klar ab. Zu schnell. Der Einschlag in die Maschine folgt unmittelbar. Das Flugzeug zerreißt nicht augenblicklich in einem Feuerball, aber in diesem Moment ist klar, die Maschine ist verloren. Die Kontrolle geht verloren, die Maschine beginnt zu kippen, der Befehl aussteigen lässt keinen Raum für Diskussion. Der hinten sitzende Waffenoffizier wird mit dem Schleudersitz noch vor dem Piloten ausgeschossen, damit er nicht mit diesem kollidiert. Der Fallschirm öffnet sich, der Blick fällt auf den Boden, gebirgiges Gelände, ungünstig für eine Landung. Diese erfolgt hart, aber kontrolliert genug, um einsatzfähig zu bleiben. Eine schnelle Selbstkontrolle, Schmerzen, aber die Beweglichkeit ist eingeschränkt, aber sie ist ausreichend. Wo ist der Pilot? Der Waffenoffizier kann ihn im zerklüfteten Gelände nicht sehen. Vielleicht ist er sogar im Nachbartal durch diese unwirtliche Gegend, in dieser unwirtlichen Gegend durch den Wind vertrieben worden. Nun beginnt eine Phase, die in der SERE, in der Serie-Ausbildung für Piloten vermittelt wurde. Survival, Evasion, Resistance and Escape. Oder auf Deutsch, Überleben, Ausweichen, Widerstand und Entkommen. Der Waffenoffizier verlässt die offene Fläche, sucht Deckung in einer Felsspalte und reduziert jede Signatur. Funkkontakt wird zunächst vermieden, um von der feindlichen elektronischen Aufklärung nicht erfasst zu werden. Die eigene Bewegung wird minimiert, eine Felsspalte genutzt, Tarnung. Irgendwann kommt ein erstes Signal durch. Der Pilot hat den Ausstieg überlebt und wurde in einer kampfkräftigen Such- und Rettungsoperation, einer sogenannten Combat Search and Rescue Operation, von den eigenen geboren. Das ist gut und gleichzeitig schlecht, denn damit konzentriert sich die feindliche Suche nur mehr auf den Waffensystemoffizier. Er ist noch nicht gerettet. Die folgenden Stunden verschwimmen. Bewegung, anhalten und beobachten, Tarnung, kein Licht, immer nur Distanz, die erste Nacht. Dann ein anderes Geräusch. Keine Fahrzeuge, sondern Rotoren. Freund oder Feind ist die Frage. Entscheidend ist, ob die vereinbarten Signale stimmen. Den Rettern muss signalisiert werden, dass es keine Falle ist. Eine Antwort folgt. Kleine, wendige Hubschrauber kommen tief herein, schnell ohne unnötige Bewegung. Der Waffensystemoffizier bewegt sich aktiv zu einem Aufnahmepunkt. Die Aufnahme dauert nur Sekunden, dann wieder in der Luft. Es kommt zu Beschuss, unkoordiniert, eher nur aus Handfeuerwaffen, aber ausreichend, um klarzumachen, dass der Einsatzraum noch nicht verlassen ist. Eine weitere Landung erfolgt. Eine provisorische, vorgeschobene Basis mitten im Feindesland. Eine von landwirtschaftlich genutzten Flugzeugen verwendete, unbefestigte Piste mitten im Feindesland. Man sieht Transportflugzeuge, Sicherungen, aber nicht alles scheint wie vorgesehen zu laufen. Die Hektik ist spürbar. Die schweren Maschinen stecken fest, diese und die kleinen Hubschrauber, die sie transportiert haben, müssen zurückgelassen werden. Sie müssen unbrauchbar gemacht werden. Detonationen zerstören die Maschinen. Neue Maschinen kommen herein, kleiner, leichter. Der Einstieg erfolgt unmittelbar. Während des Starts wird über Funk bestätigt, dass die eigene Luftnahunterstützung im Einsatz ist und den Raum gegen anrollende Feindteile abriegelt. Der Abflug gelingt. Erst mit zunehmender Höhe lässt der unmittelbare Druck nach. Nicht vollständig, aber genug, um wieder frei zu denken. Die Landung erfolgt Stunden später nach einer Luftbetankung in einem gesicherten, freundlichen Gebiet. Zum ersten Mal seit dem Raketeneinschlag fühlt der Waffensystemoffizier reale Sicherheit. Doch die Mission ist damit nicht beendet. Der letzte Teil beginnt nicht medizinisch, nicht taktisch, sondern mit Stillhalten. Keine Medien, keine Namen, kein Gesicht, keine Geschichte. So lauten die Befehle. So oder so ähnlich dürfte sich die gefechtsmäßige Rettung einer amerikanischen Flugzeugbesatzung aus dem Iran dargestellt haben. Bereits kurz nach Bekanntwerden des Vorfalls setzte eine ungewöhnlich breite und teils widersprüchliche Berichterstattung von Medienberichten über offizielle Verlautbarungen bis hin zu einer Vielzahl von Social-Media-Narrativen, Spekulationen und nachweislich falschen Darstellungen ein. Gezielte Informationssteuerung oder auch Desinformation, bewusste Unschärfe, narrative Übertreibung spielen dabei eine große Rolle. In der Folge werden die hier verfügbaren Angaben zu den einschlägigen Einsatzgrundsätzen und Verfahren der US-Doktrin, insbesondere im Bereich Combat Search and Rescue, also des gefechtsmäßigen Suchens und Rettens, in Beziehung gesetzt. Was sagen diese Vorschriften? Die Bergung isolierten, also abgetrennten Personals ist in den US-Streitkräften kein improvisierter Vorgang, sondern Teil eines umfassenden, doktrinär geregelten Systems, das unter dem Begriff Personal Recovery geführt wird. Personal Recovery ist die Gesamtheit aller Maßnahmen, die darauf abzielen, isoliertes Personal zu lokalisieren, zu unterstützen, zu bergen und wieder in die eigene Truppe zu integrieren. Innerhalb dieses Rahmens bildet Combat Search and Rescue die Operation, die unter feindlichen Bedrohungsbedingungen durchgeführt wird. Combat Search and Rescue ist damit keine isolierte Rettungsmaßnahme, sondern integraler Bestandteil einer militärischen Operation, in der Luftkräfte, Spezialkräfte, Führungselemente sowie geheimdienstliche und elektronische Komponenten zusammenwirken. Insofern ist der scheinbar große Kräfteeinsatz bei dieser Operation keine Überraschung. Rettungsmaßnahmen gliedern sich dann in Meldung, die Lokalisierung, die Unterstützung des abgetrennten Personals, die eigentliche Rettung und die Wiedereingliederung. Neben diesem Wirksamwerden von außen bedarf es aber auch eines Anteils der Bergenden selbst, was in einer speziellen Ausbildung vermittelt wird. Ich habe es schon erwähnt, die Serieausbildung. Diese Ausbildungselemente vermitteln Methoden zum Überleben, zum Ausweichen, dem Widerstand und dem Entkommen. Die Doktrin geht ausdrücklich davon aus, dass isoliertes Personal aktiv zur eigenen Rettung beiträgt, insbesondere durch Ausweichen, Tarnung, kontrollierte Kommunikation, Identifikation und Bewegung im Gelände. Eine gefechtsmäßige Bergeaktion eines abgeschossenen Piloten ist ein abgestimmtes Zusammenspiel mehrerer Kräfte. Die eigentliche Rettung besteht wiederum aus mehreren Bausteinen. Ein Hubschrauber fliegt in das Gebiet ein und nimmt den Piloten auf. Das ist der Kern. Speziell ausgebildete Rettungssoldaten sichern ihn, versorgen mögliche Verwundungen, bringen ihn an Bord. Unterstützungsflugzeuge sorgen gleichzeitig für Funkverbindung, Überblick über die Lage und wenn nötig für Luftbetankung, aber vor allem auch für den Schutz der Rettungskräfte. Dafür kreisen bewaffnete Flugzeuge über dem Einsatzraum. Sie beobachten das Gelände und greifen ein, wenn sich feindliche Kräfte nähern. Gleichzeitig sichern weitere Flugzeuge den Luftraum, damit keine Bedrohung aus der Luft entsteht. Je nach Lage können zusätzlich Spezialkräfte eingesetzt werden. Am Ende ist eine solche Operation kein einzelner Flug, sondern ein präzise abgestimmtes Zusammenspiel aus Aufklärung, Schutz, Führung und eigentlicher Bergung. Für Einsätze tief im gegnerischen Gebiet kann auch mit vorgeschobenen Plätzen, wie vorbereitete Basen, aber auch provisorische Landezonen oder nur kurzzeitig genutzte Flugfelder gearbeitet werden. Ihr Zweck ist, die Distanz zum Einsatzort zu verkürzen, die Einsatzdauer zu verlängern, also die Möglichkeit im Raum zu verweilen und das Hineinfliegen, die Aufnahme des Piloten und den anschließenden Abtransport überhaupt erst möglich zu machen aufgrund der Distanzen. In feindlichem Gebiet sind sie meist improvisiert, nur kurz nutzbar und mit hohem Risiko verbunden. Oft gibt es dort kaum Infrastruktur und alles ist darauf ausgelegt, schnell wieder zu verschwinden und im Notfall sogar zurückgelassenes Material zu zerstören. Tankflugzeuge wiederum versorgen die eingesetzten Kräfte mit auf verschiedenen Routen in der Luft, damit Hinflug, Einsatz im Zielgebiet und Rückflug überhaupt durchgehalten werden können. Gleichzeitig werden Reserven bereitgehalten, falls sich der Einsatz verzögert oder etwas schief geht. Wichtig zu wissen ist, die Rettung eigener Kräfte ist von Anfang an mitgedacht. Bei Luftoperationen über feindlichem Gebiet wird immer eingeplant, dass es zu Verlusten kommen kann und dass man diese Menschen wieder herausholen muss. Deshalb stehen Rettungskräfte entweder von vornherein in Bereitschaft oder sind direkt Teil des fliegenden Einsatzpakets. Da jede Rettung das Risiko birgt, noch mehr Kräfte zu gefährden, wird in jeder Lage neu abgewogen, wie weit man geht, um einen Piloten zu bergen, ohne weitere Verluste zu riskieren. Nun, die nachfolgende Rekonstruktion der Vorkommnisse im Iran ergibt sich überwiegend aus der offiziellen Darstellung der US-Regierung sowie einer Bewertung im Lichte von Doktrin, technischer Machbarkeit und operationeller Wahrscheinlichkeit. Die offizielle Darstellung, wie sie Dan Kane als Chairman of the Joint Chiefs of Staff, also dem höchsten militärischen Repräsentanten der US-Armee, auf einer Pressekonferenz im Weißen Haus gemeinsam mit Präsident Donald Trump, Verteidigungsminister Pete Hegseth und CIA-Director John Ratcliffe vortrug, beschreibt zunächst eine erste, relativ schnelle Rettungsphase für den Piloten. Nach aufgefangenen Notsignalen und erfolgreicher Lokalisierung sei eine klassische Rettungsmission mit bewaffneten Kampfflugzeugen wie die A-10 und Hubschraubern wie der Typ HH-60 sowie HC-130 zur Unterstützung und Luftbetankung sowie Spezialeinsatzkräften genehmigt worden. Wenn Sie die Flugzeugtypen nicht kennen, ich habe Ihnen den Links angegeben und Sie können sich anschauen, was für Maschinen das sind. Es wird berichtet, dass die Rettung unter Beschuss erfolgte und Hubschrauber beschädigt wurden. Eine zur Sicherung eingesetzte A-10 flog nach Treffern zunächst weiter, setzte den Einsatz aber noch im Iran fort, musste dann den Luftraum verlassen und konnte außerhalb des iranischen Luftraums aufgegeben werden. Das heißt, der Pilot ist ausgestiegen, aber die Maschine war nicht zu halten. Festzuhalten ist dabei, dass der genaue Ort dieser raschen Bergung des Piloten nicht bekannt ist. Die kolportierte Geländeangaben umfassen tausende Quadratkilometern und wurden wohl bewusst unpräzise angegeben. Chronologisch wichtig ist aber, dass parallel zu dieser erfolgreichen Pilotenbergung der zweite Besatzungsangehörige, der Waffensystemoffizier, weiter isoliert im Einsatzraum verbleiben musste. Nach den öffentlichen Aussagen bewegte sich dieser verwundet auf eine erhöhte Stelle in schwierigem bergigem Gelände und blieb über einen längeren Zeitraum isoliert, wobei uns die Art der Verwundung natürlich unbekannt ist. Die verfügbaren Informationen sprechen dafür, dass seine Position zumindest rasch eingegrenzt werden konnte, jedoch zunächst kein unmittelbares Bergungsfenster bestand, also eine unmittelbare Zugriffs- und Exfiltrationsmöglichkeit fehlte. Als Gründe dafür kommen Feinddruck, die konkrete Lage des Waffensystemoffiziers im massiven gebirgigen Gelände sowie die Leistungsgrenzen der bereits für den Piloten eingesetzten Rettungspakete in Betracht. Wie sich diese zweite Phase wahrscheinlich dargestellt hat, haben wir in der Einleitungsgeschichte gehört. Die bekannten Aussagen legen nahe, dass die Bergung des Waffensystemoffiziers unter Einbindung eines vorverlegten Zwischenlandeplatzes tief im gegnerischen Operationsraum stattfand. Vieles spricht dafür, dass im Süden der Provinz Isfahan ein improvisierter Landeplatz diese Rolle spielte. Nach Trumps Darstellung wurden dort Transportflugzeuge vom Typ C-130 Hercules eingesetzt, welche angeblich kleinere und leichte Hubschrauber, mutmaßlich die AH-6, in den Einsatzraum verbrachten und dort einsatzbereit machten, was möglich ist. Von diesem vorgeschobenen Punkt aus erfolgte anschließend der eigentliche Zugriff in das bergige Zielgebiet und der Offizier wurde offensichtlich erfolgreich gefunden und aufgenommen. Es gab aber Probleme. Trump erklärte, dass die eingesetzten Transportflugzeuge, wohin die leichten Hubschrauber zurückgekehrt sind, aufgrund der Bodenverhältnisse und ihrer Beladung nicht mehr von diesem landwirtschaftlich genutzten iranischen Feldflugplatz starten konnten. In der Folge wurde die Exfiltration des Personals und des Geretteten mit aus der Reserve herangeführten leichteren und leistungsfähigeren Luftfahrzeugen durchgeführt. Während das am Boden verbliebene schwerere Material, das nicht mehr mitgenommen werden konnte, zerstört wurde, um einen Zugriff durch iranische Kräfte zu verhindern. Zu der Operation gab es viele Falschmeldungen und konkurrierende Narrative. Das spektakulärste Narrativ unterstellt, die US-Operation habe in Wahrheit der Sicherung oder Entwendung von angereicherten iranischen Uran gedient und die Rettungsoperation sei nur ein Deckmantel gewesen und außerdem gescheitert. Überprüfen wir die Plausibilität. Vor dem Hintergrund öffentlicher US-Drohungen gegenüber Irans Nuklearprogramm ist wohl davon auszugehen, dass es eine verstärkte Sicherung, Dislozierung des strahlenden Materials und Abschirmung gegeben hat. Ein Zugriff würde somit nicht auf frei verfügbares Material treffen, sondern auf ein priorisiertes Schutzobjekt, teils in geschützten oder sogar unterirdischen Anlagen. Hoch angereichertes Uran kann man auch nicht ins Nylonsackerl einpacken, das heißt, man kann es selbst unter Einsatzbedingungen nicht beliebig aufnehmen und mitführen. Es erfordert zumindest geeignete Transportbehälter. Die Dimension des Urans im Gewicht ist nicht im Detail bekannt. Damit stellt sich unmittelbar die operative Frage, wie Identifikation, Aufnahme und Transport unter Zeit- und Feinddruck praktisch erfolgen hätte sollen. Größere Mengen sind schwer transportierbar, kleinere Mengen operativ schwer zu rechtfertigen. Im Übrigen ist zu berücksichtigen, dass dieses Narrativ ja aus dem iranischen Umfeld in die Debatte gebracht wurde und damit erkennbar auch klar einer politischen Umdeutung und Anklage der Vereinigten Staaten diente. Ohne belastbare Belege bleibt es ein mögliches, aber nicht nachgewiesenes und eher unwahrscheinliches iranisches Gegennarrativ zur US-Rettungsoperation. Ein anderes Narrativ war auch immer wieder der enorme Kräfteeinsatz. Gemäß Trump 155 Flugzeuge für nur einen Mann als ein Beweis dafür zu nehmen, dass etwas anderes dahinter gesteckt haben müsse. Der hohe Mitteleinsatz ist jedoch durch die offizielle US-Darstellung ausdrücklich belegt, doktrinell abgedeckt und lässt sich aus dem militärischen Selbstverständnis der US-Streitkräfte, nämlich niemanden zurückzulassen, erklären. Aber auch der politische Druck ist nicht zu unterschätzen für eine Bergung. Eine Gefangennahme von Besatzungspersonal mit propagandistischen Folgen war unbedingt zu verhindern. Es wäre ein politischer Megagau für Präsident Trump gewesen, wenn der Iran einen gefolterten US-Piloten vor laufender Kamera zur Selbstanklage zwingen hätte können. Probieren wir ein kurzes Fazit. Was über die Operation bekannt wurde, entspricht im Kern dem, was militärisch möglich und doktrinell vorgesehen ist, ohne dass alle Details unabhängig verifiziert sind. Gleichzeitig zeigen gerade die Brüche im kolportierten Ablauf, die nicht klar offengelegten Informationen und die widersprüchlichen Angaben, dass es sich nicht um eine glatt durchgeführte Erfolgsgeschichte handelt. Während sich die US-Darstellung vereinfacht und überhöht zeigt, kontert die iranische Darstellung mit starkem politischem Rahmen. Beide liefern kein vollständiges Bild. Wer die Operation verstehen will, muss zwischen belegbaren Fakten, militärischer Plausibilität und gezielt gesetzten Narrativen unterscheiden. Sie hörten Stets bereit, den Podcast über Militär- und Sicherheitspolitik. Sollten Sie Fragen zum Militär- oder zu sicherheitspolitischen Themen haben, schreiben Sie mir bitte ein E-Mail an stetsbereit@missing-link.media. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ihr Herbert Bauer.